Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Ich weiß nicht, ob Sie den neuen Fernsehfilm von Maria Schrader gesehen haben. Ich bin dein Mensch, heißt dieser Streifen, und darin wird sehr anschaulich die Geschichte einer Wissenschaftlerin erzählt, die für eine Studie mit einem Robotermenschen, der nach ihren Wünschen programmiert wurde, für 3 Wochen zusammenlebt. Danach soll sie ihrem Chef eine Art Testbericht vorlegen. Alles nur Zukunftsmusik? Ein Roboter, der einem Menschen zum Verwechseln ähnelt und auf feine Stimmungen seines Gegenübers reagieren kann? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Die Forschungen zur künstlichen Intelligenz stehen erst am Anfang, sagen viele Wissenschaftler. Visionen von Mensch-Maschinen gibt es dagegen schon sehr lange. Andrea und Justin Westorf nehmen uns mit auf einen Streifzug durch die Geschichte der Visionen vom modernen Menschen.
Wir sind jetzt auf einer Stufe, in der wir Maschinen herstellen können, die nicht nur so auf dem Tisch sitzen, sondern die in Roboter eingebaut sind, also die sich durch die Welt bewegen können und die natürlich auch Sensoren haben, so Fernsehaugen zum Beispiel und Mikrofone. Sie können hören, tasten und fühlen und so weiter. Es wird nicht sehr lange dauern, bis wir einen uralten Traum erfüllen können, dass wir den menschlichen Geist zu diesen Roboter übertragen können. Das ist unsere Zukunft.
Der amerikanische Computerwissenschaftler und Kritiker seiner Zunft, Joseph Weizenbaum, 1988.
A good, healthy cry.
Ein guter, gesunder Schrei. Am 25. Juli 1978 hält der britische Gynäkologe Patrick Steptoe Louise Brown in die BBC-Kamera, das erste Retortenbaby der Welt. Jahrtausende lang war die Zukunft, das Unbekannte, für die Menschen als Geschöpfe Gottes unbeeinflussbar. Das ändert sich mit der Aufklärung seit dem 17. Jahrhundert. Jetzt entwickeln sie Erwartungen, Hoffnungen oder Befürchtungen. Ich denke, also bin ich. So formuliert der französische Philosoph René Descartes das neue Menschenbild, die Idee eines selbstbewussten Wesens, das sich und die Welt verstehen kann. Martina Hessler, Professorin für Technikgeschichte an der Uni Darmstadt.
Er hat eben im Kontext dieses sich zu dieser Zeit etablierenden mechanistischen Weltbildes den Menschen als Maschine interpretiert. Also das Herz funktioniert wie eine Pumpe und dann gibt es diese Analogien zu den Wasserröhren und den Blutbahnen. Aber er hat davon die Seele und den Verstand abgetrennt.
Charakteristisch für den neuen, aufgeklärten Menschen ist aber auch, dass er sich nun mit dem Tier vergleicht und dabei seine Unvollkommenheit erkennt. Der deutsche Aufklärer Johann Gottfried Herder spricht vom Mängelwesen.
Menschen sind nackt, sie haben kein Fell, sie sind waffenlos, sie haben keine Zähne, sie sind eigentlich armselig und schwächlich und sinnesarm, sie haben keinen Instinkt. Aber die wichtige Wendung ist, dass die Menschen eben nicht nur dieses biologische Mängelwesen sind, sondern gleichzeitig zur Sprache und zum Verstand begabt sind. Und damit wird diese Mängelfigur umgekehrt in dieses Schöpferische. Also Menschen steigern ihre natürlichen Fähigkeiten und sie schaffen sich ganz neue Welten.
Ende des 18. Jahrhunderts kommen immer mehr Vorstellungen von Apparaten auf, die die Menschen von schweren oder ungeliebten Tätigkeiten befreien. Aber bald auch negative Fantasien, wie bei dem tschechischen Dichter Karel Čapek in einem Drama von 1921. Ihm verdankt die Welt den Begriff Roboter, eigentlich Arbeiter.
Die menschliche Maschine war ungemein unvollkommen. Sie musste beseitigt werden. Sie war zu teuer, zu wenig leistungsfähig.
Das Interessante ist aber nun, dass wir mit der Industrialisierung eine Verschiebung haben. Menschen werden nämlich im Vergleich zur Technik als fehlerhaft interpretiert. Und das war in der Arbeitswelt der Prozess der Fertigung, in der Fabrik, aber auch das Rechnen. Und hier kommt die Idee, dass die Maschine das einfach besser kann.
Und Roboter waren ja auch nicht das Ende, sondern der Anfang der Mensch-Maschine-Fantasien. Der Körper aus Fleisch und Blut ist dem Menschen schon seit langem eine Last. Verletzbar, vom Verfall bedroht, sterblich. Umso verlockender scheint die Idee, von diesem unzulänglichen, natürlichen Körper Abschied zu nehmen und stattdessen einen Cyborg zu bauen, ein Mischwesen aus Mensch und Maschine, wie es Ray Bradbury 1951 in seiner Erzählung über eine Firma namens Marionetten e.V. beschreibt.
Verdoppeln Sie sich selbst oder Ihre Freunde – Neue Humanoid-Plastiken, 1990er Modelle, garantiert haltbar, keine Abnutzungserscheinungen. Von $7,600 bis zu unserem $15,000 Deluxe-Modell.
Lange Zeit war der Mensch davon überzeugt, dass das Denken, die Intelligenz, nur ihm vorbehalten ist. Aber dann fangen in den 1950er Jahren Wissenschaftler an, Computer zu bauen, die schnell und vor allem fehlerfrei rechnen können. Bald beherrschen sie auch komplexere Denkvorgänge wie Schachspielen besser als der Mensch. Wird er die denkende Maschine noch beherrschen können? Oder sie ihn? Die anthropozäische Angst nennt die Technikhistorikerin Martina Hessler so etwas.
Die Grundprämisse für diese Ängste ist natürlich, dass man sich mit der Maschine vergleicht. Über die Handarbeit, dann die geistige Arbeit und zunehmend auch über die Frage, ob Maschinen auch Emotionen haben. Eins nach dem anderen, was als typisch oder genuin menschlich definiert wurde, wird im Vergleich zur Maschine wertlos, weil die Maschine es auch zu können scheint.
Tatsächlich sind künstliche Intelligenzsysteme dem Menschen in vielen Gehirnleistungen überlegen. Neuronale Netzwerke werden dem menschlichen Gehirn immer ähnlicher. Sie müssen nicht programmiert werden, sondern lernen selbstständig. Aber noch viel wichtiger scheint, es geht nicht mehr um eine Machtübernahme der intelligenten Maschinen. Wir geben sie ihnen freiwillig.
Diese freiwillige Übergabe wird ja in den letzten Jahren auch als lustvolle Unterwerfung unter Technik diskutiert, ganz oft im Hinblick auf diese vielen Geräte zur Selbstvermessung oder die Handys, in die wir permanent reinschauen. Also wir reagieren auf Anweisungen der Technik und lassen uns von der Technik sagen, wie wir uns zu bewegen haben und so weiter.
Das liegt allerdings auch an den positiven, praktischen Erfahrungen, die Menschen damit machen.
Ich glaube, dass auch viele dieser Ängste zwar verbalisiert werden, aber in der Praxis gar keine große Rolle spielen, weil Menschen eben täglich damit interagieren. Weil die Technik klein geworden ist, weil sie mobil geworden ist, weil sie immer ganz nah an unserem Körper herumgetragen wird und weil sie auch interaktiv und personalisiert geworden ist.
Der moderne denkende Mensch hat sich aber nicht nur als Schöpfer von Maschinen gesehen. Es gab auch immer wieder Fantasien von einer kompletten Neuschöpfung des Menschen. Weltbekannt der Roman von Mary Shelley, 1818, Frankenstein oder der moderne Prometheus. Zu den Schreckensvisionen vom neuen Menschen gehört auch Aldous Huxleys Roman Schöne neue Welt von 1932.
Heute, im Jahr 632 nach Ford, ist das Individuum abgeschafft. Das Lebendgebären wurde durch weltweite Propagandafeldzüge in Verruf gebracht. Es gibt nur noch die künstliche Befruchtung im Reagenzglas, den Menschen aus der Retorte.
Menschenzüchtungen, um die natürlichen Mängel auszuschalten. Der nationalsozialistische Staat macht die Eugeniklehre zur Politik. Mit dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses wurden an die 400.000 Menschen zwangssterilisiert. Diese grausigen Geschehnisse hinderten Wissenschaftler allerdings keineswegs daran, weiter von der genetischen Verbesserung des Menschen zu fantasieren.
1962 trafen sich Biologen, Psychologen und Soziologen, darunter 6 Nobelpreisträger, in London zum Ziber-Symposium Man and His Future. Der Biologe Sir Julian Huxley, Bruder des Schriftstellers, brachte ihre Vision auf den Punkt. Die Eugenik wird schließlich Methoden wie die künstliche Befruchtung durch Samenspender von hoher genetischer Qualität anwenden müssen.
Eine Fantasie, die man tatsächlich versucht, in die Tat umzusetzen. Am 15. Februar 1985 zum Beispiel bringen die Tagesthemen einen Bericht des USA-Korrespondenten Klaus Richter.
Dr. Robert Graham ist mehrfacher Millionär. Vor einigen Jahren gründete er eine Samenbank der Elite für die Elite. Er verfügt über 20 regelmäßige Spender, darunter mehrere Nobelpreisträger. Vor kurzem haben wir mit Erfolg auch damit begonnen, herausragende Athleten, Olympiasieger als Spender zu gewinnen. Natürlich sind solche Leistungen immer mit hoher Intelligenz verbunden. Zudem verlangen wir glänzende Gesundheit und einwandfreie Familienvergangenheit ohne mögliche Erbprobleme. Bevorzugt nordische Abstammung, beste Gesundheit und ein Intelligenzquotient von mindestens 140.
Dazu Professor Stefan Mundlos, Direktor des Instituts für medizinische Genetik und Humangenetik der Charité.
Züchten funktioniert bei jedem Lebewesen dieser Welt und wäre jetzt mal rein theoretisch beim Menschen auch möglich. Aber so ein Züchtungsvorgang ist ja auch einer, der über Generationen geht und der dann mit einer entsprechenden künstlichen Auslese nun eine bestimmte Eigenschaft herauszüchtet. Welche sollte denn das dann sein? Selbst mit der Intelligenz ist das ja so eine Sache, dass auch eine hohe Intelligenz jetzt einen nicht unbedingt dazu prädestiniert, im Leben glücklich und erfolgreich zu sein. Also die Komplexität des menschlichen Lebens mit einer Züchtung zu beeinflussen, halte ich für ziemlich absurd, weil wir alle genetisch sehr, sehr divers sind. Und so kann es einfach dazu kommen, dass nicht notwendigerweise die Mischung dabei rauskommt, sondern irgendwie was ganz anderes.
Die Möglichkeiten, des Menschen genetische Verfassung unmittelbar zu ändern, sind Mitte des 20. Jahrhunderts noch begrenzt. Doch das ändert sich vor allem durch die Entdeckung der Erbsubstanz, der DNS, 1953 durch Francis Crick und James Watson. Weitere Entwicklung bringt die Technik der In-vitro-Fertilisation und die Geburt des weltweit ersten im Reagenzglas gezeugten Kindes am 25. Juli 1978. Und gleich blühen wieder Fantasien vom besseren, neuen Menschen, etwa beim Retortenbaby-Pionier Dr. Robert Edwards.
Wir haben jetzt die ersten Lebensstufen unter wissenschaftlicher und medizinischer Kontrolle. Wir werden die Möglichkeit haben, Embryonen besser zu machen.
Retortenbabys und Samenspende sind inzwischen Standardverfahren. Selektionen der Embryos vor der Einpflanzung technisch kein Problem, wenn auch nicht überall legal. Ebenso das Einfrieren von Eizellen oder Embryos. Und bereits eingesetzt wird CRISPR-Cas, eine Genschere, mit der man schädliches DNA-Material herausschneiden kann. Alles unter der Prämisse, den Menschen vor Krankheit und Leid zu bewahren. Bei einzelnen monogenetischen Erbkrankheiten kann das sogar gelingen, sagt Stefan Mundlos. Aber um die geht es in solchen Visionen von genetisch optimierten Menschen nicht, sondern um die Verhinderung von Krebs oder Alzheimer zum Beispiel oder um die genetische Ausstattung nach Wunsch, kurzum Designerbabys.
Alles, was häufige Erkrankungen sind, wenn sie überhaupt genetisch sind, das sind Hunderte oder gar Tausende im Genom, die zusammenkommen. Da jetzt irgendwas genetisch zu machen, sehe ich also als ziemlich aussichtslos an. Und auch was unsere sonstigen Eigenschaften betrifft. Selbst wenn ich da nun irgendwas machen wollte, könnte ich es gar nicht, weil man es im Moment wegen der Komplexität und auch der Vielzahl der Veränderungen, die da eine Rolle spielen, eben gar nicht machen kann.
Eine weitere von der Gentechnologie angeheizte Idee vom neuen Menschen ist das Klonen. Seit der Geburt des Schafes Dolly 1996 ist die Herstellung identischer Kopien eines Lebewesens auch keine Science-Fiction mehr. Es ist in vielen Ländern verboten. Verstöße dagegen gibt es jedoch immer wieder. Andererseits haben die Anwendungen im Tierreich gezeigt, dass die Kopien mehr genetische Defekte und ein kürzeres Leben haben als natürliche Artgenossen.
All solche Dinge sind natürlich überhaupt nicht vorstellbar, dass man das in einer menschlichen Anwendung dann macht. Es ist immer die Frage, was ist jetzt machbar und was will man dann im Endeffekt machen?
Der Mensch ist seit der Aufklärung weit gekommen. Durch unzählige Erkenntnisse der Wissenschaften und technologische Fortschritte ist es ihm gelungen, das Leben besser zu machen. Aber immer häufiger scheint er auf das Denken und Verstehen freiwillig zu verzichten, sagt Martina Hessler, Professorin für Technikgeschichte an der Uni Darmstadt.
Ich denke, dass im 20. Jahrhundert vor allem die Technologien, die wir in der Lebenswelt verwenden, Blackboxes wurden. Die Haushaltsgeräte, da drücken wir nur auf Knöpfe. Und dasselbe gilt eigentlich für Handys. Und das war so lange kein Problem, wie diese Geräte, wie eben ein Herd kochen oder das Auto fährt. Aber in dem Moment, in dem wir digitale Technik haben und vor allem auch KI, wird tatsächlich diese Blackbox zum Problem, weil Menschen nicht mehr verstehen, was die Technik tatsächlich kann und was nicht.
Und das macht Angst, die wiederum, besonders in Bedrohungssituationen, zu einem Rückfall in die Irrationalität führen kann, zu Wissenschaftsfeindlichkeit und Verschwörungstheorien.
Es wäre tatsächlich wichtig, so eine Kompetenz zu haben, das wirklich gut zu verstehen und dann auch einen gesellschaftlichen Diskurs darüber zu führen, was man genau will und was nicht.
Und im Umgang mit künstlicher Intelligenz müsse man sich immer wieder fragen, was ist der Mensch?
Was ist das denn, was die Maschinen tun, wenn sie denken? Was sind denn diese maschinellen Emotionen? Sie unterscheiden sich natürlich von den menschlichen Denkweisen und Gefühlsweisen. Solange wir keine Maschinen mit Bewusstsein haben, sind das alles Simulationen. Entscheidend ist, dass es anders ist. Und dann ist es auch nicht mehr die Frage von Überlegenheit oder Unterlegenheit, sondern es ist einfach die Frage von Verschiedenheit und die Konsequenzen, die das hat.
Das heißt, der aufgeklärte Mensch bestimmt in wesentlichen Fragen auch über das Kommende, wie Zukunftsforscher Robert Jung schon 1952 gesagt hat.
Wir sind nicht wie in den Zukunftsromanen von Wells, Huxley und Orwell durch den breiten Graben der Zeit von dem reißenden Tier Zukunft getrennt. Die Zukunft ist keine Utopie. Die Zukunft hat schon begonnen. Aber noch kann sie, wenn rechtzeitig erkannt, verändert werden.
Andrea und Justin Westhoff über die Visionen vom modernen Menschen in unserer Geschichte.